Hallihallo allerseits, Zeit für unser Abendgebet. Immer wieder sei es wiederholt, um 21.30 Uhr sammeln wir uns, egal an welchem Platz der Erde wir uns befinden, auf welchem Kontinent, in welchem Land, 21.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Jeder da, wo er gerade ist, versenkt sich, betet, meditiert, wie es ihm am besten gefällt, beziehungsweise wie er es am besten kann, und schickt helfende, lindernde, aufbauende, fördernde Wünsche in die Welt. Wichtig ist, dass wir immer wieder uns vor Augen halten, dass wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen, nicht fordern, ihr müsst etwas verändern, nicht nach Berlin deuten und sagen, ihr müsst etwas verändern, bevor wir selber an uns nicht Änderungen vornehmen. Solange wir Angewohnheiten haben, die nicht gut sind, die anderen nicht nützlich, sondern eventuell sogar schädlich sind. Und wenn es nur die Gedanken sind, solange können wir auch nicht erwarten, dass sich die Welt ändert und die Welt besser wird. Und das ist die Herausforderung in dieser Zeit. Und diese Herausforderung ist verbunden mit Eigeninitiative. Den Hintern hochkriegen, sich selber am Schlawittchen packen und sagen, du musst dich ändern an dem und dem Punkt. Jeder weiß, wo er in Anführung seine Leichen vergraben hat. Jeder weiß, an was er arbeiten muss. Besser als jeder andere ihm das sagen könnte. Denn er hat ein Gewissen und das Gewissen arbeitet natürlich nach wie vor. Die Frage ist nur, wie genau hören wir hin? Halten wir inne, wenn da etwas Innerliches pocht und sagt, stopp, 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 das ist nicht gut, was du hier machst. Beobachte deine Gedanken. Wie sind die? Richten die sich ins Licht, in das Gute? Oder richten sich diese Gedanken gegen Menschen? Indem wir voller Neid sind, Abwehr, Ablehnung, Verachtung. Schaut in die Beziehungen, eure Beziehungen, Partnerbeziehungen, Ehebeziehungen, Elternbeziehungen, Kinderbeziehungen, Geschwisterbeziehungen. Gibt es da Verurteilung? Ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, ich habe ja Gründe dafür. Da ist nämlich das und das passiert, damals vor 20 Jahren. Da kann man sich getrost ein Ei draufbacken, denn darum geht es überhaupt nicht mehr. Wir Menschen sind auf dieser Erde und wir werden so oft hierher wiedergeboren, bis wir uns weiterentwickelt haben, nach oben hin. Und wir lesen ja im Moment dieses für mich wirklich einmalige Buch Franchezzo, Ein Wanderer im Lande der Geister. Und dieser Franchezzo, der schildert uns ja seinen Gang durchs Jenseits, aber er schildert eben nicht nur diesen Gang, der zum Teil mühevoll durchforstet werden muss, weil viel vor den Füßen liegt, was man wegräumen muss, was unangenehm ist, sondern er schildert uns auch, warum das da liegt, was wir zu unseren Erdenzeiten falsch gemacht haben und erst im Jenseits die Augen geöffnet bekommen über so viele Versäumnisse. Oder auch Verwerfungen, die von uns ausgegangen sind. Ja, und unsere vornehmliche Aufgabe, gerade in diesen historisch und biblisch einmaligen Zeiten, wo nämlich die ganze Welt auf den Kopf gestellt wird, steht diese Herausforderung mit allem Ernst vor uns. Und zwar lautet die Frage, wie bist du Mensch? Nicht, wie warst du? Also da schaut man jetzt auch nicht, ach, der hat schon mal vor 5 Jahren 1.000 Euro gespendet. Ein guter Mensch. Das zählt heute gar nicht. Ja, wenn es ehrlich gemeint ist, dann ist es ein Pluspunkt auf dem Konto gegen das Karma, natürlich. Aber es gilt der jetzige Augenblick und fortan jeder Augenblick, weil es kann ja jederzeit etwas sein. Und wenn wir hinübergehen müssen, wenn wir vor dem Gericht stehen, dem jüngsten Gericht, vor den Himmelsrichtern, das ist natürlich nur eine Metapher für das, was uns durch die Naturgesetze, die eisenhart regieren, also da gibt es auch kein Verstecken oder so, das ist das, was uns bevorsteht. Wir werden genau betrachtet, aber wir werden eben auch jetzt schon genau betrachtet, weil wir stehen bereits im jüngsten Gericht. Und da geht es darum, wie bist du jetzt, Mensch? Entwickelst du dich? Hast du dieses Wollen, dich weiterzuentwickeln? Willst du die Welt besser machen, indem du besser wirst? Wäschst du deine eigenen Gewänder schon rein? Oder trägst du immer noch deine Sünden vor die Füße des gekreuzigten Heiland und sagst, ja, damit sind sie jetzt vergeben? Oder hast du genau zugehört beim Ostersegen des Papstes, Urbi et Orbi, der ja meint, mit dieser Äußerung und einer Handbewegung die Menschen zu befreien von Sünde? Das ist natürlich Quatsch, das ist Blödsinn. Jesus hat schon gesprochen davon, dass jeder seine Gewänder reinwaschen muss und dass jeder, nur wenn er auch wird wie die Kinder, zum Vater kommen kann. Was heißt das? Alles, was wir uns im Kopf, im Verstand eingefrachtet haben, auch an Dogmen, an Ideologien, an falschen Vorstellungen, dass die beiseite geräumt werden, dass wir pur und rein vor dem Schöpfer stehen, voller Gottvertrauen, weil er uns jeden Tag beweist, dass sein Weg der einzig richtige ist. Denn die Natur bricht nicht zusammen. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, da ist doch aber gerade schon wieder ein Vulkan ausgebrochen in der Karibik. Ja, natürlich gehört zu unserer Natur immer wieder, dass es Naturerscheinungen gibt. Für uns Menschen oft nicht erklärbar, aber aus dem Licht betrachtet ist alles sehr wohl erklärbar. Es sind die Wesenhaften, die am Umbau unserer Erde arbeiten. Auch das ist gekündet für die jetzige Zeit. Und es wird nicht weniger, es wird mehr werden. Aber das bedeutet eben nicht, dass Gott nicht in den Gesetzen ist, sondern dies gehört zu den Gesetzen, weil es auch dafür Lichtpläne gibt, wie wir auch ja natürlich in den Bänden im Lichte der Wahrheit genauer nachlesen können, in der Bibel in Gleichnissen die Stellen genauso finden können. Aber schaut in die Natur. Es grünt, es fängt an zu blühen. Der Himmel ist blau, manchmal regnet's, die Sonne scheint, manchmal stürmt es. Es ist warm, manchmal wird's wieder kälter. All das gehört zum Kreislauf der Natur. Die Frühlingsstürme genauso, die Altes, Totes vom Winter abschütteln, damit die neuen Triebe hervorbrechen können. Und die Wärme im Sommer, damit die Ernte gedeihen kann, damit die Früchte Wachstum bekommen können. Und so vieles, natürlich der Schnee im Winter, all das gehört zu dem Naturkreislauf. Und jeden Morgen geht die Sonne wieder auf. Ja, und daran erkennen wir, es gibt ein Gewerk im Gegensatz zu allen menschengemachten Einrichtungen, das lückenlos und reibungslos funktioniert. Die Natur, die Schöpfung. Ist es dann nicht wirklich angeraten, sich dem Thema einmal genauer zuzuwenden und sich die Dinge durch den Kopf gehen zu lassen, wenn man draußen steht, die Arme in die Luft streckt und sagt, hier bin ich endlich richtig. Hier spüre ich die Kraft, die mich durchströmt, denn das Licht Gottes durchströmt uns zu jeder Sekunde und wir können es nutzen für Gutes. Bislang haben wir das nicht so genau beachtet und es eher für Verwerfliches genutzt. Und wenn es die Gedanken waren oder die Taten oder die Worte. Wie genau beobachten wir unsere Worte? Jesus sagte sinngemäß, für jedes unnütze Wort werdet ihr gerichtet werden. Nun lass uns mal überlegen, wie viele unnütze Worte wir so sprechen. Vor allem, wenn man die Köpfe zusammensteckt und über andere tuschelt. Karma, Wechselwirkung. Kommt alles zurück? Da kann man sich doch dreimal überlegen, ob man sowas macht. Es kommt auf uns, auf den Urheber, immer wieder zurück. Und dann wundern wir uns, fühlen uns schlecht behandelt, geraten gar in eine Opferrolle, wenn sich plötzlich die Welt gegen uns stellt. Anstatt dann einmal darüber nachzudenken, was wir selber zu dieser Situation beigetragen haben, fangen wir an zu jammern und zu heulen und mit den Zähnen zu klappern. Das können wir uns jetzt alles mal abgewöhnen. Auch jetzt im Mikrobengericht. Wir alle haben unseren Teil dazu beigetragen, dass wir nun in dieser Situation sind. Jetzt kann man sagen, ja und, dann nützt es ja alles nichts mehr. Doch, es nützt sehr viel, diese Erkenntnis zu haben. Es sind doch die wenigsten, die überhaupt irgendetwas jetzt verstehen, was die Zusammenhänge angeht. Ich meine, wenn wir uns die irdische Politik ansehen, was da in Berlin passiert, was auf der ganzen Welt passiert, und wir erkennen die Zusammenhänge schon nicht, weil wir sie nicht erkennen wollen, weil wir weiter schlafen wollen, vor uns hindämmern und natürlich auf nichts wie eine innere Stimme hören. Um dann ganz erstaunt zu sein, wenn wir in Situationen kommen, aus denen wir uns kaum noch rausretten können, obwohl unsere Helfer gegen unsere Stirn gepocht haben und gesagt haben, hör endlich mal in die innere Stimme hinein. Die Dinge, die du hier entscheidest, darfst du jetzt nicht entscheiden. Schütz dich, schütz deine Familie, schütz deine Kinder vor willkürlichen Eingriffen. Und wenn man das nicht mal versteht, ja, wie soll man dann sich um die Naturgesetze kümmern und sich dafür interessieren? Es sind so unendlich viele, die vor sich hin schlummern. Und es ist natürlich schwer mit anzusehen. Es ist aber für uns deswegen trotzdem keine Gelegenheit, die Menschen zu verurteilen. Weil jeder geht seinen Weg. Wir dürfen uns nicht gegenseitig verurteilen, sondern es genügt, wenn wir das Gesetz der Wechselwirkung kennen. Was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Wer sich blind und taub für die Naturgesetze stellt, der kommt eines Tages blind und taub im Jenseits an. Der weiß gar nicht, wo er ist, der ist in der Dunkelheit. Kann nicht mal richtig laufen, kriecht herum, tappt herum, hört nichts, sieht kein Licht, weil er sich fürs Licht nie interessiert hat. So wörtlich sind die Gesetze zu nehmen. Wir haben es ja hier von Franchetto erklärt bekommen. Versteht ihr, in welcher Lage wir sind? Die Masse schläft. Und wir können der Masse nicht helfen. Jeder ist jetzt für sich selbst verantwortlich. Niemand übernimmt die Verantwortung für einen anderen, außer es sind die Eltern für die Kinder. Solange die Kinder nicht im eigenen Verantwortungsbereich sind. Wenn sie alt genug sind, wenn sie volljährig sind, sollten wir Eltern uns mit unseren Bevormundungen tunlichst zurückhalten. Und die Kinder, die erwachsenen Kinder als Freunde betrachten, für Meinungsaustausch, aber nicht zu Bevormundung. Auch das sind ganz wichtige Regeln, die wir jetzt lernen müssen, damit wir Frieden in der Familie haben. Ja, und wenn jemand dabei ist, der Angst hat vor der Mikrobe, weil er all die Dinge sehr ernst nimmt, die da bezahlte Virologen der Regierung von sich geben oder die Regierungschefs selbst, dann müssen wir auch das tolerieren und die Leute nicht anschreien. Und vielleicht aus Respekt diesen Menschen, die Angst haben, aus Respekt ihnen gegenüber, zum Beispiel beim Einkaufen, natürlich die Maske aufsetzen. Jetzt sagen viele, ja, das ist aber ein Statement. Was ist denn ein Statement heute hier noch wert? Muss ich denn sagen, ich bin dagegen? Muss ich das nach außen tragen und damit anderen, die Angst haben, zusetzen? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Freundin, die ist Psychotherapeutin. Und die sagt, die Maske beispielsweise, sie hat viele Patienten, die in Panik jetzt sind, in Angstattacken. Und sie sagt, die Maske ist für die zum Beispiel ein Sicherheitsapparat. Sie vermittelt ihnen Sicherheit, weil sie sich in dem Moment nicht anstecken können. Weil sie natürlich glauben, dass die Mikrobe mega ansteckend und mega tödlich ist. Und die Mikrobe kann tödlich sein für alte Menschen mit Vorerkrankungen wie eine schwere Grippe. Das wissen wir inzwischen, aber nicht mehr und nicht weniger. Dennoch, diese Menschen haben die Angst und wir tun ihnen und uns nichts Gutes, indem wir sie verachten oder diskriminieren. Lass sie laufen. Sie gehen ihren Weg, ihr geht euren Weg, jeder geht seinen Weg, für den er sich jetzt entscheidet. Und es sei wiederholt, niemand, keine Instanz, schon gar keine Regierung wird für euch etwas übernehmen, was Verantwortung heißt. Vielleicht sogar das Gegenteil. Verantwortung könnt ihr tragen, indem ihr gesund lebt, gesund denkt, indem ihr Angstgedanken, die natürlich im morphogenetischen Feld durchaus jetzt anwesend sind, ganz vorsätzlich eliminiert, aus eurem Denken heraus. Lasst euch nicht denken. Denn die vielen Angstgedanken von Millionen und Milliarden Menschen, die jetzt ein riesengroßes morphogenetisches Feld geschaffen haben und über der ganzen Welt wabern und wogen, diese morphogenetischen Felder wirken natürlich. Und wenn wir den Anflug eines Angstgedanken bekommen, dann müssen wir sofort dort raus. Denn wenn wir uns da hineingeben, dann erzeugen wir ja eigene Angstformen, die tatsächlich existieren, die wir aber mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Und da wir als Erzeuger solcher Formen durch wie einen Faden mit dieser Form verbunden bleiben und diese Form sich zusammenzieht nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart mit allen anderen Angstformen, sind wir verbunden mit dieser Angstwolke. Und natürlich kann uns die jederzeit niederdrücken. Sofort raus da. Raus aus solchen Angriffen. Ja, das sind schon Angriffe. Wie? Musik auflegen, tanzen. Von mir aus abends ein Glas Wein trinken. Rausgehen. Barfuß in die Erde rein. Bäume umarmen. Blumen begrüßen. Kräuter liebhaben. Ihnen danken, dass sie da sind, mit den Wesenhaften reden, die Natur beobachten. Ihr kennt das alle, man sitzt an einem See oder am Meer und sieht die Sonne untergehen und möchte einfach nur weinen vor Glück. Oder man sitzt auf einem Berg im Gebirge, den man erklommen hat und schaut hinunter ins Tal. Sieht da vielleicht Kühe weiden oder Schafe. Man sieht die Bäume wie kleine Spielzeuge. Das sind die Momente, in denen wir wachsen, in denen wir danken dürfen, Dankgebete zum Himmel schicken. Ja, und wenn so eine Angstwolke kommen möchte, sofort rein ins Gebet und bitten, befrei mich davon. Ich möchte mich der Angst nicht hingeben. Herr, ich brauche Kraft. Ich bitte um Kraft. So oft es geht, tut das. Reißt euer Fenster auf, haltet den Kopf in die frische Luft, schaut in den Himmel, streckt die Arme aus, verbindet euch mit der Natur. Das ist unser Freund, das ist Sicherheit. Segen, Gnade. Ich weiß, das ist nicht so einfach, wenn man auch sein irdisches Leben abzusolvieren hat. Und das muss man auch tun. Man kann jetzt nicht den ganzen Tag den Kopf aus dem Fenster hängen. Natürlich nicht. Aber wenn Angriffe kommen, das sind Angriffe aus dem Dunkel. Und natürlich steht Luzifer da und reibt sich die Hände, wenn er es geschafft hat, jemanden zu Boden zu drücken, der eigentlich bisher stark war. Wer hinfällt, der sollte so schnell es geht wieder aufstehen, die Krone richten und weitergehen. Ja, das ist die Rüstung Gottes, die geistige Rüstung Gottes. Ich habe gestern noch ein schönes Video eingestellt, ein Musikvideo, wo auch das Schwert geschwungen wurde gegen das Dunkel. Und ja, das findet jetzt natürlich alles tatsächlich statt. Und wenn ihr euch vorstellt, dass die Vorgänge, die wir jetzt hier auf der Erde erleben, nämlich der Kampf Licht gegen Dunkel, dass der in den höheren Ebenen schon beendet ist. Das Licht hat längst gewonnen. Luzifer ist in Ketten. Luzifer ist schon gebunden. Das, was er jetzt tut, ist, sein Haupt noch einmal zu erheben, wow, um allen richtig Angst zu machen, um so viele wie möglich in den Abgrund mit runterzureißen. Wow, ich bin das Dunkel, wir haben die Spritzen, wir impfen euch alle weg. Schwert raus, beten, geradeaus gehen und sagen, du nicht. Schwert ausholen, Kopf abhacken. Ja, das sind so die Bilder, das klingt ein bisschen martialisch, aber das ist das, was ich so feinstofflich öfter schon tue. Wenn also richtig heftige Angriffe mich erreichen wollen, dann bete ich, sage, Herr, ich brauche Kraft, habe ein feinstoffliches Schwert in der Hand und hau dem Teufel den Kopf ab. So, das bringt einem selbst nämlich eine ganz andere Energie der Überlegenheit. Nicht, der will mich angreifen, sondern nein, ich greife ihn an und zwar final. Und diese Überlegenheit, dass wir eigentlich schon gesiegt haben, aber dass Luzifer sich jetzt noch diejenigen holt, die unsicher stehen, diese Gewissheit kann uns nur nach oben lenken, nach dem Gesetz der Anziehung der Gleichart zu den guten, lichten, hellen Helfern und Geistern. Das ist unser Weg. So, ihr Lieben, war schon wieder eine lange Ansprache, bevor wir zu Franchezzo kommen, aber mit dem geht es jetzt weiter. Das nächste Kapitel heißt Tagesanbruch, beziehungsweise ist es der nächste Buchteil. Als ich nach todähnlichem Schlafe in der geistigen Welt zum zweiten Male zum Bewusstsein kam, befand ich mich in einer anderen, viel angenehmeren Umgebung. Hier herrschte wenigstens Tageslicht. Wenn dieses Licht auch nur ein trübes war, so erschien mir dieser Wechsel doch als eine beglückende Veränderung gegenüber dem schrecklichen Zwielicht und der dunklen Nacht, in der ich seither gelebt hatte. Ich lag in einem netten, einem irdischen, ganz ähnlichen Zimmerchen auf einem kleinen Bett von weichem, weißem Flaum. Ein großes Fenster, welches sich dem Lager gegenüber befand, gestattete einen Blick in eine beträchtliche Ferne, auf Berge und hügeliges Land. Zwar waren weder Bäume noch Sträucher zu sehen, auch mit Ausnahme von etwas hier und dort zerstreut blühendem Unkraut keine Blumen. Doch selbst diese ärmliche Vegetation wirkte belebend auf das Auge. Anstatt des harten, kahlen Bodens des Zwielichtlandes hatten wir hier einen grünen Teppich von Farn und Gras, der die Erde bedeckte. Diese Gegend wurde das Land der Dämmerung genannt. Die Beleuchtung glich tatsächlich der Dämmerung vor Tagesanbruch, wenn die Sonne am Horizont emporsteigt, um die Erde mit ihren Strahlen zu erwärmen. Ein schwaches Blaugrau färbte den Himmel und weiße Wölkchen, die in der Ferne als stillstehende, mächtige Luftgebilde erschienen, jagten hier in der Nähe unter dem Himmel dahin. Hier gab es Abwechslung, Wolken und Sonnenschein. Obgleich die Ausstattung des Zimmers, in dem ich mich befand, keineswegs luxuriös zu nennen war, machte sie doch einen recht behaglichen Eindruck. Sie erinnerte mich an das Innere eines Landhauses auf der Erde. Wenn auch nichts auffallend Schönes darin vorhanden war, so enthielt es doch alles, was zur Gemütlichkeit beitragen konnte und machte nicht jenen kahlen, gefängnisähnlichen Eindruck meiner früheren Wohnungen. Einige Bilder, Szenen aus meinem irdischen Leben darstellend, deren Anblick angenehme Erinnerungen in mir wachriefen, bereiteten mir großes Vergnügen. Und welche Freude, da bemerkte ich auch meinen Gemäldespiegel, meine Rose und den Brief, alle meine Schätze. Ich richtete meine Aufmerksamkeit auf den Spiegel, um zu sehen, was wohl mein Liebling jetzt mache. Sie schlief. Und auf ihrem Gesichte stand ein glückliches Lächeln, als ob ihr in Träumen mitgeteilt würde, dass mir etwas Gutes widerfahren sei. Dann trat ich zum Fenster und schaute hinaus auf die langen Hügelreihen, die baumlos und nur mit Gras und Farn bewachsen vor mir lagen. Lange betrachtete ich diese Landschaft. Sie war einer irdischen ähnlich und doch wieder unähnlich. So eigenartig, kahl und doch so friedevoll. Meine Augen, durch den Aufenthalt in den niederen Sphären dieses Anblicks längst entwöhnt, erfassten mit Freude dieses Bild. Der Gedanke, dass ich nun zu einem neuen Leben erwacht war, erfüllte mich mit inniger, unaussprechlicher Dankbarkeit. Schließlich wandte ich mich vom Fenster ab. Indem ich in meiner Nähe so etwas wie einen Spiegel bemerkte, schaute ich hinein, um zu sehen, was für eine Veränderung wohl mit mir vorgegangen sein mochte. Mit einem Ausruf der Überraschung und Freude prallte ich zurück. War es möglich? War das mein Antlitz, das ich hier erblickte? Ich schaute und schaute wieder. War ich es wirklich? Ei, ich war ja wieder jung geworden. Ich sah aus wie ein Mann von höchstens 35 Jahren, so wie in meinem besten Alter auf Erden. In jenem Zwielichtlande erschien mein Äußeres so alt, hager und elend, dass ich es vermieden hatte, mich zu betrachten. Ich hatte damals weit schlechter ausgesehen, als es jemals auf der Erde der Fall hätte sein können, auch wenn ich 100 Jahre alt geworden wäre. Nun aber war ich jung. Ich hob meine Hand. Sie war fest und frisch wie mein Gesicht. Eine genauere Besichtigung meines Selbst befriedigte mich noch mehr, denn ich war in jeder Hinsicht wieder ein junger Mann, in der Blüte seiner Kraft. Doch nicht so, wie ich einst gewesen. Nein, es lag ein Ernst in meinem Gesichte, ein gewisser Ausdruck, der die Leiden andeutete, die ich hatte ausstehen müssen. Ich wusste, dass ich niemals wieder die sorglose, überschäumende Freude der Jugend zu empfinden vermochte, denn ich konnte nicht wieder zurückgehen und das werden, was ich früher gewesen war. Die Bitterkeit meines vergangenen Lebens stieg wieder vor mir auf und tat meinen heiteren Gedanken Einhalt. Die Reue über meine früheren Sünden machte sich jetzt auch wieder bemerkbar und warf ihre Schatten selbst auf die Freude dieses Erwachens. Niemals können wir das vergangene Erdenleben so auslöschen, dass keine Spur mehr von ihm dem Geiste anhaftet. Ich habe gehört, dass sogar Geister, welche viel weiter vorgeschritten sind, als ich es zu dieser Zeit war, noch die Wundmale ihrer früheren Sünden und Sorgen an sich tragen. Male, welche nur sehr langsam in den großen Zeitläufen der Ewigkeit verschwinden werden. Mir war große Freude und eine wunderbare Erfüllung meiner Hoffnungen zuteil geworden. Dennoch drang der Schatten der Vergangenheit zu mir, und sein schwarzer Mantel lastete schwer auf der Seligkeit selbst dieser Stunde. Während ich so über die Verwandlung nachdachte, die ich durchgemacht hatte, öffnete sich die Türe und ein Geist glitt herein. Er war wie auch ich jetzt mit einem langen Gewand von dunkelblauer Farbe mit gelber Einfassung bekleidet und trug auf dem Ärmel das Zeichen unseres Ordens. Der Zweck seines Erscheinens war, mich zu einem Feste einzuladen, das mir und anderen zu Ehren, die in letzter Zeit aus der niederen Sphäre angekommen waren, veranstaltet werden sollte. »Alles ist einfach hier«, sagte er, »auch unsere Feste. Doch das Salz der Freundschaft wird das Fest würzen, und der Wein der Liebe wird euch alle erfrischen. Heute seid ihr unsere Gäste, und wir alle erwarten euch, um euch willkommen zu heißen, als solche, die einen schweren Kampf gekämpft und einen würdigen Sieg davongetragen haben.« Hierauf nahm er mich bei der Hand und führte mich in eine geräumige Halle mit vielen Fenstern, die einen weiten Ausblick auf die Berge und einen großen, still und friedlich daliegenden See gewährten. Lange Tafeln waren daselbst zu einem Festmahl aufgestellt und um sie herum standen Stühle für uns alle. Es waren kürzlich mehrere hundert Brüder mit mir angekommen, und etwa 1000 andere befanden sich bereits seit einiger Zeit hier. Diese gingen von einem zum anderen, indem sie die Neuangekommenen herzlich begrüßten. Hie und da erkannte einer einen alten Freund oder Kameraden oder jemanden, dem er in den niederen Sphären Beistand geleistet oder von dem er solchen empfangen hatte. Alle erwarteten die Ankunft des Vorstandes der Brüderschaft in dieser Sphäre, welcher der Großmeister genannt wurde. Plötzlich sah man, wie sich die breiten Türen an dem einen Ende der Halle von selbst öffneten und eine Prozession ihren Einzug hielt. Voraus schritt ein sehr stattlicher, erhabener Geist in reichen Gewändern. Von jenem Blau, welches man bei den Gemälden der Jungfrau Maria beobachten kann. Diese Gewänder waren weiß gefüttert und mit Gelb eingefasst, während eine weiß gefütterte, gelbe Kapuze ihm von der Schulter herabhing. Auf dem Ärmel bemerkte man das eingestickte Symbol der Brüderschaft zur Hoffnung. Hinter diesem Mann kamen etwa 100 Jünglinge, die alle in Weiß und Blau gekleidet waren und Lorbeerzweige in ihren Händen trugen. Am oberen Ende des Saales befand sich ein prächtiger Lehnsitz mit weiß-blau-gelbem Baldachin, wo der Großmeister Platz nahm, nachdem er uns alle begrüßt hatte. Die Jünglinge ließen sich in einem Halbkreise hinter ihm nieder. Nach einem Dankgebet zu Gott, dem Allmächtigen, für uns alle, wandte sich der Meister mit folgenden Worten an uns. Meine Brüder, ihr, die ihr hier versammelt seid, um diese Pilger, welche in unserem Hause zur Hoffnung für einige Zeit Ruhe und Frieden, Freundschaft und Liebe finden sollen, willkommen zu heißen, und auch ihr, unsere wandernden Brüder, die wir als Sieger im großen Kampfe gegen Selbstsucht und Sünde ehren wollen. Euch allen entbieten wir unseren herzlichsten Gruß und bitten euch, empfanget als Mitglieder unserer großen Brüderschaft die äußeren Zeichen unserer Ehrung, die wir euch darbringen, weil ihr sie redlich verdient habt. Das hohe Glücksgefühl, das eure Seele jetzt durchzieht, möge euch veranlassen, in brüderlicher Liebe die Hände zu reichen, allen Sorgenden und Ringenden, die ihr in der Dunkelheit des Erdenlebens und in den Sphären des Erdenplanes zurückgelassen habt. Wie ihr selbst hinfort immer edlere Siege feiern werdet, so suchet auch anderen immer mehr und mehr zu geben von der vollkommenen Liebe unseres großen Ordens, dessen glorreichste Meister in den Himmeln wohnen und dessen niederste Mitglieder noch als kämpfende Sünder auf dem finsteren Erdenplan leben. In ununterbrochener Kette soll unsere Brüderschaft sich vom Himmel bis zur Erde erstrecken, solange dieser Planet physisches Leben unterhält. Und ihr sollt dessen stets eingedenk sein, dass ihr Glieder dieser großen Kette seid, Mitarbeiter von Engeln und Brüder derer, welche unterdrückt sind. Ich fordere euch nun auf, der Reihe nach diese unverwelklichen Lorbeerzweige, welche die Stirne der Sieger zieren sollen, in Empfang zu nehmen und sie als Ehrenzeichen zu bewahren. Im Namen des höchsten Lenkers des Universums und aller seiner Engel, im Namen unserer Brüderschaft, kröne ich nun jeden von euch mit dem Lorbeer und weihe ich euch alle der Sache des Lichtes, der Hoffnung und der Wahrheit. Viele von uns waren von diesen liebevollen Worten und dieser Ehrung fast überwältigt. Dann traten wir, die Neuangekommenen, auf ein Zeichen näher und knieten vor dem Großmeister nieder, um unsere Häupter schmücken zu lassen. Die Jünglinge überreichten ihre Zweige dem Meister und dieser krönte uns eigenhändig damit. Als der Letzte von uns seine Krone empfangen hatte, erhob sich unter den versammelten Brüdern ein Sturm der Freude und des Beifalls. Man sang ein herrliches Loblied, dessen Melodie und Worte so lieblich waren, dass ich wünschte, ich könnte sie euch ganz wiedergeben. Als dies vorüber war, wurde jeder von einem dienenden Bruder zu seinem Platze geführt und das Festmahl begann. Man wird sich erstaunt fragen, wie wohl ein Festmahl in der geistigen Welt stattfinden kann. Aber selbst auf der Erde besteht euer ganzes Vergnügen bei einer solchen Veranstaltung nicht nur in der Nahrung, die ihr zu euch nehmt und in dem Wein, den ihr trinkt, denn jedes Fest bietet euch auch Genüsse geistiger Art. So könnt ihr glauben, dass auch ein Geist ein Bedürfnis nach Nahrung irgendwelcher Art empfindet. Wir bedürfen dieser. Und wir essen, obgleich unsere Speisen nicht von solch groben Stoffe sind wie die eurigen. Tierische Nahrung oder etwas Ähnliches gibt es bei uns nicht. Ausgenommen in den niedersten Sphären, wo die erdgebundenen Geister sich durch andere, die noch im Fleische sind, die Befriedigung ihrer tierischen Begierden verschaffen. Dagegen gibt es in dieser zweiten Sphäre die köstlichsten Früchte, die für das Auge fast durchsichtig sind und im Munde zergehen, wenn man sie genießt. Auch Wein gleich funkelndem Nektar ist zu haben. Er verursacht jedoch keine Vergiftung, noch erzeugt er ein Verlangen nach mehr. Es ist hier nichts von alledem vorhanden, was die größere Esslust befriedigen könnte, sondern nur schmackhaftes Konfekt und eine Art leichten Brotes. Aus dieser Speise und solchem Trunk bestand das Mahl. Und ich für meine Person genoss nichts anderes als die lieblichen Früchte, die ich hier zum ersten Male in der geistigen Welt sah. Man belehrte uns, dasselbe tatsächlich die Früchte unserer eigenen Arbeit seien, die infolge unserer Bemühungen im Dienste anderer auf der geistigen Seite des Lebens gewachsen sein. Nachdem das Festmahl beendet war, unterhielten wir uns noch einige Zeit und ein großer Dankeschor, in den wir alle einstimmten, beschloss die Feier. Dann zerstreuten wir uns und viele gingen, um ihre Freunde auf Erden zu besuchen und ihnen womöglich Kunde von dem glücklichen Ereignis zu geben, das uns begegnet war. Viele von uns wurden noch als verlorene Seelen bedauert, die in Sünden gestorben waren. Es war sehr schmerzlich für uns, wenn wir diesen Erdenfreunden nicht begreiflich machen konnten, dass wir jetzt in froher Hoffnung lebten. Andere Brüder gingen zusammen mit wiedergefundenen Geisterfreunden, um Zwiesprache mit ihnen zu pflegen, während ich selbst schnurstracks zur Erde eilte, um meinem Liebling die frohe Botschaft von meiner Erhöhung zu bringen. Sie hörte mein Lispeln, lächelte und gab zur Antwort, dass sie das sichere Gefühl gehabt habe, dass es so sein müsse. In diesem Augenblick war meine Freude vollkommen und hatte das Glück meines Ehrentages seinen Höhepunkt erreicht.